Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Samstagsmagazin von Radio Slowakei International. Heute bieten wir Ihnen drei Themen, die bei uns in den zurückliegenden Tagen auf Sendung waren. Projekt Leerer Stuhl erinnert an Opfer des Holocausts. Weiße Weihnachten in Teilen der Slowakei immer seltener. Das Imkergebäude lädt zu Besichtigungstouren ein. Eva Medjelska am Mischpult und Marika Anteschowa am Mikrofon wünschen Ihnen angenehmes Zuhören.
Radio Slowakei International.
Am vergangenen Montag hat man der Opfer des Holocausts und der Rassengewalt gedacht. Während des Zweiten Weltkriegs wurden unter anderem rund 325.000 Einwohner der Vorkriegs-Tschechoslowakei ermordet. Unter ihnen waren auch Schüler des Evangelischen Kollegium-Gymnasiums im ostslowakischen Prešov, die 1940 durch einen Regierungserlass des slowakischen Staates von der Schule vertrieben wurden. Ihren Schicksalen gingen die Schüler und Lehrer des Gymnasiums im Rahmen des Projekts Leerer Stuhl nach, berichtet Jana Hrbeková.
Die Ergebnisse ihrer Suche nach diesen tragischen Schicksalen präsentierten sie in einer Ausstellung, die bis zum 10. Januar in den Räumlichkeiten des Alten Lyzeums in der Konventner Straße in Bratislava zu sehen war. Zur Eröffnung in der großen Kirche in der Panenska Straße kam auch die Zeitzeugin Denisa Nikodemova, deren Familie ebenfalls von Holocaust betroffen war.
Ich stamme aus Spišská Nová Ves und bin im Jahr 1936 geboren. Gearbeitet habe ich an einer Universität in Bratislava und in der Forschung im Gesundheitswesen. Meine Lebensgeschichte habe ich lange Jahre nicht erzählt, da ich wie alle anderen Menschen leben wollte. Ich habe gehofft, dass es nie nötig sein wird, davon zu erzählen.
Vor dem Publikum erzählte Frau Nikodemova mit fester und ruhiger Stimme. Trotzdem hatten viele Anwesenden Tränen in den Augen.
Mein ganzes Leben lang hielt ich Vorträge vor Hochschulstudenten, daher kann ich mich beherrschen und habe kein Lampenfieber. Diesmal aber war es etwas anders. Die Räumlichkeiten eines Gotteshauses schaffen eine ganz spezielle Atmosphäre. Das Projekt Leerer Stuhl hat mich zu der Entscheidung bewegt, meine Lebensgeschichte zu erzählen. Unter den ehemaligen Schülern des Kollegium-Gymnasiums hatte ich viele Bekannte. Frau Agnesa Kalinova beispielsweise war meine Verwandte. Sie war eine großartige Frau, Journalistin, die für das Radio Freies Europa gearbeitet hat. Ich schätze die Initiative des Gymnasiums also sehr.
Frau Nikodemova erwähnte auch eine andere Persönlichkeit, die sich darum verdient gemacht hat, dass die Schicksale der jüdischen Mitbürger nicht vergessen werden.
In Spišská Nová Ves war eine Geschichtslehrerin tätig, Frau Professorin Ružena Kormošová, die das wunderschöne Buch »Geschichte der Juden in Spišská Nová Ves« geschrieben hat. Sie gab den Schülern auch einen Anreiz, den jüdischen Friedhof zu pflegen und nach ihrer Lebensgeschichte zu suchen. Sie hat auch mir geholfen, für unsere Retter den Titel »Gerechter unter den Völkern« zu gewinnen und für meine Mutti, die von den Deutschen ermordet wurde, eine kleine goldene Gedenktafel, den sogenannten Stolperstein, in das Pflaster vor dem Haus einzubetten, in dem sie lebte.
Wie ist es Frau Nikodemova, also einem damals noch kleinen Kind, gelungen, eine so lange Zeit im Versteck, fast ohne Bewegung, nur mit wenig Essen zu überleben?
Ich habe den Eindruck, dass in solch kritischen Situationen auch die Kinder früher reif werden. Wir haben die Unsicherheit und die Nervosität unserer Eltern wahrgenommen. Als Erwachsene habe ich mich dann umso mehr bemüht, ein normales Leben zu führen und mich von den traurigen Erinnerungen nicht beeinflussen zu lassen. Ich dachte, dass ich nie darüber sprechen werde, aber jetzt kam so eine Zeit, dass man um sich herum den Unglauben spürt. Jetzt halte ich es für wichtig, darüber zu sprechen.
Neben der Aussage der Zeitzeugin und Holocaust-Überlebenden Denisa Nikodemova sangen während der Eröffnung der Ausstellung in der Großen Kirche in der Panenska-Straße in Bratislava Schüler des Evangelischen Kollegium-Gymnasiums in Prešov in historischer Kleidung jüdische Lieder. Auch die Pfarrerin der Evangelischen Kirche Augsburgische Bekenntnisse, Anna Polzkova, die das Projekt des Gymnasiums sehr hoch schätzt, nahm teil.
Diese Ausstellung ist für uns sehr wichtig, da wir der Meinung sind, dass das, was in der Vergangenheit geschehen ist, nicht nur Vergangenheit ist. Auch heute sind unter uns junge oder ältere Menschen, sogar ganze Gemeinschaften, die an den Rand gedrängt werden. Und wenn über die Liebe zu den Nächsten gesprochen wird, sollten wir darauf achten, dass wir eine offene und inklusive Gemeinschaft sind, damit sich niemand mehr unerwünscht fühlen muss, damit es unter uns keine leeren Stühle oder leeren Plätze gibt. Wir müssen lernen, alle Menschen ohne Unterschied zu akzeptieren, und zwar auch Obdachlose, Kriegsflüchtlinge oder diejenigen, die vor Auswirkungen der Klimakrise fliehen oder die Roma.
Am 28. August 1940 trat ein Erlass der Regierung des slowakischen Staates in Kraft, der Juden von allen Schulen und Lehranstalten mit Ausnahme der Volksschulen ausschloss und ihren Privatunterricht verbot. Angeregt durch die Publikation des slowakischen antifaschistischen Kämpfers und Holocaust-Überlebenden Robert Zwiebornstein, Zablesky v temnote, Lichtblicke in der Dunkelheit, begannen die Schüler und Lehrer des Evangelischen Kollegium-Gymnasiums in Prešov im Jahr 2020 eine Suche nach der Identität der aus ihrer Schule vertriebenen Schüler. Die Schicksale der über 100 Jungen und Mädchen jüdischer Herkunft waren unterschiedlich. Viele von ihnen wurden in Konzentrationslager deportiert, wo sie den Tod fanden. Nach schweren Schicksalsschlägen konnten einige von ihnen jedoch dank der Hilfe der slowakischen Bevölkerung gerettet werden. Welchen Einfluss hatte die Teilnahme an dem Projekt auf die heutigen Schüler des Gymnasiums? Danach fragten wir einen der Initiatoren des Projektes, Lehrer Stuhl, den Pädagogen Miroslav Čurlík.
Für die Schüler im Alter, in dem sie ihre Prioritäten und Werte festlegen und ihre Einstellung entwickeln, war dies einer der Momente, auf dem sie ihre Werte und Einstellung bauen können. Sie konnten sehen, was in der Vergangenheit geschehen ist, was Ungerechtigkeit bedeutet. Sie konnten sich vorstellen, was es für sie bedeuten würde, wenn sie aus der Schule und aus dem Leben gerissen werden würden.
Wie funktionierte das Schulleben im Evangelischen Kollegium-Gymnasium in Prešov vor dem Zweiten Weltkrieg?
Die Schüler des Gymnasiums gehörten verschiedenen Konfessionen an. Die Schule war ausgesprochen tolerant. Es gab Katholiken, evangelische und jüdische Schüler. In Prešov war es normal, da die hiesige Bevölkerung gemischt war. Über 18% machten Menschen jüdischer Herkunft aus. Diese einzelnen Konfessionen koexistierten nebeneinander, bereicherten sich gegenseitig durch Kultur und Zusammenarbeit. Und auf einmal wurde eine Konfession aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Jemand sagte sich, es gibt hier ein Problem und für das Problem ist jemand verantwortlich. Und so wurde entschieden, dass der angebliche Urheber des Problems entfernt werden muss.
Die Forschungsarbeiten im Rahmen des Projekts haben Licht in viele Schicksale der vertriebenen jüdischen Schüler gebracht.
Wir haben mit dem Dokumentationszentrum des Holocaust-Museums in Zered, mit der gemeinnützigen Bildungsorganisation Post Bellum und der israelischen Institution Claims Conference zusammengearbeitet. Dabei haben wir festgestellt, dass aus dem Gymnasium damals 102 Schüler ausgewiesen und 50 von ihnen später ermordet wurden. Die meisten wurden nach dem Schulverweis zu Transporten geschickt und die anderen mussten sich lange Zeit verstecken. Wir haben uns bemüht, über jeden einzelnen von ihnen etwas zu erfahren. Zurzeit haben wir über 6 von ihnen noch keine Informationen.
Und was sagen die Schüler selbst dazu, die an dem Projekt partizipiert haben?
Ich interessiere mich sehr für Geschichte, auch für die Geschichte unserer Schule. Die Lebensgeschichten der ehemaligen Schüler haben mich gefesselt. Ihre Schicksale sollen uns daran erinnern, was uns vor Jahren geschehen ist und dass dies nicht wiederholt werden darf.
Let There Be Love singt nun Marcel Palonder in einer kurzen musikalischen Pause.
All things in this whole world crumbling down. Gotta Tajikistan and this world make a sound? Will we ever learn from this? Will we ever live in peace and bliss? Mother Nature takes a piece of my home. Time to live in harmony, not alone. Will we ever take the time to breathe? Will we ever let war and sins just to leak out? And let there be love, no matter what the signs flower inside. And let there be love, soul is dying inside.
In der Slowakei gibt es aufgrund des Klimawandels immer weniger Schnee, vor allem in den tieferen Lagen. Die Zahl der Schneetage, die Schneehöhe und die Dauer der Schneebedeckung gehen dort kontinuierlich zurück, da die Winter milder und kürzer werden. In höheren Lagen, wie etwa in der Tatra, bleibt die Schneemenge hingegen stabil oder nimmt sogar leicht zu. Ein Thema für Juraj Pavlovic.
Insgesamt verschiebt sich aber die ganze Schneesaison. Der erste Schneetag tritt später und der letzte früher im Jahr auf, was besonders für den Wintertourismus und die Wasserversorgung negative Konsequenzen mit sich bringt. Dieser Wandel zeigt sich auch symbolisch darin, dass weiße Weihnachten in vielen Regionen der Slowakei zunehmend zur Erinnerung oder zur romantisierten Vorstellung von winterlicher Idylle geworden sind. Die milderen Winter und die seltenere Schneedecke lassen das traditionelle Bild verschneiter Festtage immer mehr verblassen. Dies bezieht sich laut den Klimaforschern besonders auf den Südwesten des Landes, wo sich auch die Hauptstadt Bratislava befindet. Schneearme Weihnachten werden dort zusätzlich durch das regelmäßige Auftreten des Weihnachtstauwetters verstärkt, das auch statistisch nachweisbar ist, wie der Klimaforscher des Slowakischen Hydrometeorologischen Instituts Pavel Faschko in einem Podcast des Instituts erklärt hat.
Im Jahresverlauf der durchschnittlichen täglichen Lufttemperatur, also im langfristigen Zeitraum von 1991 bis 2020, lässt sich an vielen Messstationen sehr gut beobachten, dass rund um Weihnachten auf den Grafiken entweder ein kleiner Gipfel oder ein Hügel erscheint. Dies weist darauf hin, dass die Erwärmung fast regelmäßig auftritt.
Die weihnachtliche Erwärmung an sich hängt mit den Tiefdruckgebieten über dem Atlantischen Ozean zusammen. Gerade sie ermöglichen in einer passenden Konstellation das Eindringen warmer Luft aus dem Südwesten nach West- und Mitteleuropa. Laut Pavel Faschko zeigt sich die weihnachtliche Erwärmung mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auch im Osten der Slowakei. Schneelose Weihnachten sind jedoch vor allem im Südwesten des Landes häufig zu beobachten. In der Region fehlt es während des ganzen Winters an Schnee.
In den wärmsten Regionen der Slowakei kommt es inzwischen nur noch selten vor, dass frisch gefallener Schnee länger als eine Woche liegen bleibt. Selbst wenn es schneit, bleibt der Schnee meist nur 2 bis 3 Tage erhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass er länger liegen bleibt, ist äußerst gering.
Im Winter friert es immer weniger. Starke Frostperioden treten nur noch selten auf und das hängt auch mit dem Schneemangel zusammen, der eine selbstverstärkende Spirale von Effekten auslöst.
Die Schneedecke verändert die Eigenschaften der Bodenoberfläche. Sie verhindert, dass die Wärme aus dem Boden entweicht und schützt gleichzeitig die Pflanzen, die unter ihr wachsen. Der Schnee trägt jedoch vor allem in der Nacht zu kälteren Lufttemperaturen bei. Die Luft über der Schneedecke kann sich während einer klaren Nacht stark abkühlen. Und dieser Prozess dauert aufgrund der längeren Nächte im Winter relativ lange. Unter solchen Bedingungen kann die Temperatur selbst in Bratislava auf unter -10 °C fallen, manchmal sogar auf -12 oder -15 °C. In Gebirgsregionen kann es problemlos unter -20 °C gehen. Früher waren sogar Temperaturen von -30 °C keine Seltenheit. Heute mit weniger Schnee gibt es auch weniger Frost, und das ist einer der Gründe, warum die Winter allgemein wärmer sind.
Die letzte weiße Weihnacht, in der die ganze Slowakei schneebedeckt war, wurde im Jahr 2002 verzeichnet. In Bratislava wurde die höchste Schneemenge an Heiligabend im Jahr 1981 gemessen, als 30 cm Schnee fielen. In den letzten Jahrzehnten wurden die kältesten Winter zu Beginn der 1960er Jahre verzeichnet. Damals gab es nicht nur reichlich Schnee, sondern auch extreme Frostperioden. Im Vergleich zu den heutigen Temperaturen lagen die Werte deutlich niedriger.
Die durchschnittliche Temperatur an den drei Weihnachtstagen des Jahres 1961, also am 24., 25. und 26. Dezember, lag am Flughafen Bratislava bei -9,1 Grad Celsius. Dabei handelte es sich nicht um die minimale gemessene Temperatur, sondern um den Durchschnittswert über drei Tage. Zum Vergleich waren diese drei Weihnachtstage im Jahr 2023 außergewöhnlich warm. An derselben Wetterstation wurde ein Dreitagesdurchschnitt von +10,8 Grad Celsius gemessen. Der Unterschied zwischen den kältesten und den wärmsten Weihnachtsfesten am Flughafen Bratislava seit 1951 beträgt somit fast 20 Grad Celsius.
In Bratislava sind weiße Weihnachten für viele Kinder mittlerweile nur eine schöne Vorstellung. Wie Pavel Faschko betont, hat es in der slowakischen Hauptstadt seit 1951 bis heute an Heiligabend nur 23 Mal geschneit. Diese Wahrscheinlichkeit hat sich in den letzten Jahren zudem deutlich weiter verringert.
Am Bratislavaer Flughafen liegt seit 2003 die Wahrscheinlichkeit, dass dort an Heiligabend eine Schneedecke vorzufinden ist, nur noch bei 14%. Das sind Werte, die beispielsweise von deutschen Meteorologen und Klimatologen für einige dortige Messstationen angegeben werden. Anhand dieser Zahlen ist deutlich zu erkennen, wie sich der Südwesten der Slowakei erwärmt.
Pavel Faschko weist darauf hin, dass der Prozess der jährlichen Frühlingserwärmung auf dem europäischen Kontinent heute anders abläuft als in der Vergangenheit. Die Erwärmung beginnt nun deutlich früher. Wenn am Ende des Winters und zu Beginn des Frühlings nur wenig Schnee in der Landschaft vorhanden ist, wird die Energie der warmen Luft, die in unserer Region strömt, direkt für die Erwärmung der Erdoberfläche genutzt und nicht für das Schmelzen von Schnee. Aus diesem Grund erwärmt sich Europa im Laufe des Jahres im Allgemeinen früher. Dennoch ist der Schnee noch nicht ganz aus der Slowakei verschwunden. Allerdings variiert seine Verteilung während des Winters, je nach Region und Höhenlage, stark. In den Tieflagen fällt der Schnee hauptsächlich von Oktober bis April, während er in Höhen über 1500 bis 2000 Metern das ganze Jahr über vorkommt, sogar in den Sommermonaten. Die schneereichsten Gebiete befinden sich, wenn nicht überraschend, in den hohen Bergregionen, insbesondere in der Hohen Tatra.
Die slowakische Hauptstadt bietet ein neues Ausflugsziel für Architekturfans, das Palais des christlichen Vereins Junge Menschen, der weltweit größten Jugendorganisation, die genau wie das Palais in Anlehnung an ihr englisches Kürzel YMCA bei den Einheimischen einfach IMCA genannt wird. Ein Beitrag von Kerstin Jakubik.
Das Palais birgt zahlreiche architektonische Besonderheiten, viel Geschichte und ist mit dem Leben tausender älterer Stadtbewohner verbunden. Der Ziegelbau an der Straßenkreuzung Schanzowa, Karpatska und Žilinska zeugt vom Traum seiner Erbauer, der in den vergangenen über 100 Jahren tausenden Menschen an Leben, Seele und Geist geholfen hat. Lucia Škrtová, die Besucher auf Besichtigungstouren durch das Haus begleitet, erklärt die Berufung der Einrichtung so.
Der Verein IMCA dient jungen Leuten. Das Motto von IMCA in der Slowakei lautet Raum für den nächsten Schritt. Damit wollen wir sagen, dass wir hier Raum für junge Leute schaffen. Für jeden Einzelnen genau dort, wo er sich gerade befindet. Für jeden bedeutet das etwas anderes. Wir wollen diesen Weg mit ihnen gemeinsam gehen und gemeinsam neue Dinge lernen. IMCA war schon immer sehr innovativ und wir versuchen, damit fortzufahren.
Wir sind dabei nicht die Ersten, die Lucia Škrtová mit auf Entdeckungsreise durch das Palais nimmt. Die erst seit kurzer Zeit stattfindenden Besichtigungstermine waren nämlich nicht nur bei den Einwohnern von Bratislava auf unerwartet hohes Interesse gestoßen.
Das hatten wir gar nicht erwartet und wir sind sehr angenehm überrascht. Wir hatten eine Kooperation mit dem Kultur- und Informationszentrum Bratislava gestartet, als es den 0. Jahrgang offener Gebäude ausrief. Das war letztes Jahr im April. Wir organisierten damals 3 Besichtigungstouren am Samstag und 3 am Sonntag, und zwar alle gratis. Sie waren sofort ausgebucht und es meldeten sich immer mehr Leute an. Jetzt habe ich für Januar und Februar gleich 5 Termine angesetzt und innerhalb von 2 Wochen haben sich 150 Leute angemeldet.
Obwohl das Gebäude dem Alter nach schon eher ein Veteran ist, scheint das Treiben darin eher jugendlich frisch. In seinen Räumen sind mehrere Organisationen untergebracht, wie beispielsweise das Institut für Menschenrechte, ein Figurentheater für Erwachsene, Musikclubs und auch das Kulturzentrum A4 Nullter Raum. Ähnlich wie ein Einfamilienhaus ist das Palais dabei in einen Tag- und einen Nachtbereich unterteilt.
In diesem oberen Teil wird gewohnt und es gibt dort Firmen, die dort arbeiten. Und im unteren Teil beginnt zu einer bestimmten Zeit das Nachtleben und das Getümmel.
Der Verein, der das Gebäude erst 2014 nach mehreren Gerichtsprozessen wieder in seinen Besitz zurückbekam, versucht, das zu sozialistischen, aber auch Nachwendezeiten eher vernachlässigte Gebäude schrittweise zu sanieren. Die meisten Besucher schätzen zwar den aktuellen Retro-Look, doch besonders das Dach muss dringend erneuert werden.
Wir würden das Gebäude sehr gern sanieren. Gleichzeitig ist das Bauwerk seit 2005 ein nationales Kulturdenkmal. Das heißt, dass wir das Aussehen nicht verändern dürfen und das wollen wir ja auch gar nicht. Wir lieben das Gebäude so, wie es ist. Es braucht nur ein neues Gewand und vor allem ein neues Dach. Aus diesem Grund haben wir auch Beihilfe beim Kulturministerium beantragt. Das hat aber leider nicht geklappt. Aber wir wollen uns auch nicht nur auf den Staat verlassen. Deshalb suchen wir nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten.
Die benötigten 400.000 Euro für ein neues Dach hatte man dabei schon so gut wie in der Tasche. Die Fachkommission im Rahmen des Beihilfeprogramms Obnovsvoj Dom, aus dem die Sanierung zahlreicher Kulturdenkmäler, Burgen, Schlösser usw. so landesweit finanziert wurden, hatte dem Projekt von Imka 82 von 100 Punkten verliehen. Doch nach Interventionen seitens der aktuellen Leitung des Kulturministeriums wurden die Projektvorhaben zuerst verzögert und schließlich ganz gestrichen. Doch davon lässt sich der Verein nicht unterkriegen. Schließlich gibt es genügend Gründe, sich weiter für das Haus und seine Aktivitäten einzusetzen. Schon seine Entstehung zeugte von großem sozialen Engagement, ebenso wie seine frühere Umgebung.
Die Schulpegärten und die sogenannte Schulpekolonie. Juraj Schulpe war ein Mäzen, der sich sehr für das Leben der Arbeiter interessierte. Er kaufte alle anliegenden Grundstücke und ließ hier kleine Häuser bauen für die Leute, die wegen Arbeit hierher in die Stadt kamen. Im Grunde errichtete er ihnen eine ganze Kolonie. Diese Schulpekolonie schenkte er dann 1920 der Organisation Imka und die begann hier mit dem Bau dieses Gebäudes.
Jede Besichtigungstour, die Lucia Skirtova begleitet, beginnt beim Grundstein, der außerhalb des Gebäudes liegt.
Viele Leute sind überrascht, wenn ich sie hierher führe. Sie sagen dann, da komme ich doch jeden Tag vorbei. Das also ist der Grundstein, der im August 1920 gelegt wurde. Damals war das ein ziemlich großes Ereignis.
Äußerlich ist er eher unscheinbar, ein einfacher Stein eben.
Das Interessante an ihm ist, dass er nicht leer ist. Im Inneren befand sich eine Zeitkapsel, die wir anlässlich des 100. Jubiläums des Gebäudes geöffnet haben. Den Inhalt haben wir unter der Aufsicht der Denkmalschützer geborgen. Darin sollten sich ein neues Testament, ein Brief von Tomáš Garrigue Masaryk, also des ersten tschechoslowakischen Präsidenten, die Satzung des Gebäudes, Fotos und eine Mitgliederliste befinden.
Leider war die Zeitkapsel schlechter verschlossen. Am besten erhalten ist die kleine Bibel. Die übrigen Dokumente sind kaum lesbar und werden aktuell an der Hochschule für bildende Künste untersucht.
Geplant ist, dass wir in der Zeitkapsel eine neue Nachricht hinterlegen. Darin arbeiten wir gerade. Und dann werden wir natürlich auch diesen Teil hier restaurieren, den wir entfernen mussten, damit wir die ursprüngliche Zeitkapsel bergen konnten. Auch insgesamt soll der Grundstein saniert werden, damit er lesbarer und schöner wird und sich die Leute bewusst werden, an welch wertvollem Schatz sie vielleicht jeden Tag vorbeikommen.
Vom Grundstein aus führt die Besichtigungstour zurück ins Gebäude, wo es noch jede Menge Interessantes, wie etwa die ehemalige Turnhalle, den Kulturraum und verschiedene architektonische Finessen zu sehen gibt. Hier verschmilzt Palastarchitektur mit Funktionalismus, modernen Ansätzen und gesellschaftlichen Bedürfnissen. Ein Kulturzentrum eben, das einen Besuch wert ist.
Radio Slowakei International.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, derzeit führen wir eine Online-Umfrage durch, um von Ihnen mehr darüber zu erfahren, wie Sie uns technisch empfangen und inhaltlich wahrnehmen. Die Umfrageergebnisse werden in anonymisierter Form ausgewertet. Wir sammeln keine persönlichen Daten. Die Beantwortung der Fragen dauert circa 5 Minuten. Über Ihre Mithilfe würden wir uns freuen, denn wir wollen auch weiterhin für Sie die Slowakei in aller Welt bekannt machen. Bitte besuchen Sie hierfür unsere Webseite unter https://deresi.rtvs.sk/projekte/umfrage. Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute aus dem RSI-Studio in Bratislava. Eva Medielska am Mischpult und Marika Antaschowa am Mikrofon danken für Ihr Interesse und wünschen noch einen schönen Tag. Bis bald, auf Wiederhören.